Warum geht es ihm gerade so schlecht? Ich kann dir noch nicht sagen, wo der Fokus ist, aber klinisch gefällt er mir auch nicht. Vielleicht hat er wirklich einen Infekt.
Oder was auch immer, ne? Also, oder vielleicht auch.
Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast. Mit Jan-Karl und Martin. Ja.
Moin Jan-Karl.
Einen wunderschönen guten Tag, Martin. Wie geht's dir?
Wir sind wieder Zustand nach Dienst, sowohl du als auch ich.
So sieht das, ist komisch, dass das jedes Mal immer so ist, ne? Dass wir im Zustand nach Dienst sind, als sei das gestellt.
Verrückt, verrückt.
Nein, tatsächlich, Zustand nach Dienst, ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Wird wieder Zeit, dass wir uns über ein paar Themen oder über ein Thema insbesondere unterhalten. Aber vorweg, wie geht's dir? Wie war dein Dienst heute so?
Auch prinzipiell eigentlich ganz gut. Ist so das Übliche hier und da, ja, einiges verlegt, auch einiges wieder aufgenommen. Das passt schon. Es macht ja Spaß.
Das, ne? Klassische Spiel sozusagen.
Ne? Genau.
Das klassische Spiel.
So sieht das aus. So. Martin, welches Thema sollen wir heute machen? Beziehungsweise haben wir uns ja schon eins überlegt. Ne?
Stimmt. Wir haben uns überlegt, wir reden ein bisschen über die Antibiotikasteuerung, wie wir das bei uns auf der Intensivstation machen, anhand welcher Parameter oder anhand welches Parameter wir uns entscheiden, gegebenenfalls eine Antibiose abzusetzen, wie wir das so machen.
Ne? Spannendes Thema.
Also steigen wir doch sofort mal in das Thema ein.
Sehr gut.
Wie machen wir das bei uns, Jan-Karl? Wie gehen wir vor?
Ja, wo fange ich jetzt an, ne? Antibiotikasteuerung. Ja. Breites Feld. Also wenn du mich so fragst, was ja grundsätzlich führt bei einem Patienten, oder sag mal so, wenn ich mich für eine antibiotische Therapie entscheide, dann brauche ich dafür gute Gründe. Und das kann nicht nur ein einzelner Laborparameter sein, also das erhöhte CRP, erhöhte Leukos, erhöhtes Procalcitonin, wie dem auch sei, sondern ich brauche letztendlich aus meiner Sicht eine sehr gute Indikation für eine antibiotische Therapie. Und das ist im Allgemeinen, wenn ich einen Patienten habe, wo ich feststelle, dass er unter Umständen eine systemische Inflammation hat.
Ja.
Und häufig, das sehen wir jedenfalls bei der Sepsis dann ja so, und das ist auch die Definition der Sepsis, wenn wir Organfehlfunktionen entwickeln.
Ja.
Und als Beispiel, ich habe den älteren Patienten vor mir, 80 Jahre alt, der von der Normalstation mit einer respiratorischen Insuffizienz zu mir kommt. Der ist tachypnöisch, dyspnöisch, der hypotensiv ist, Drücke 80 zu 60, eine Herzfrequenz von 120, von der Vigilanz her verändert, hat ein erhöhtes Kreatinin wahrscheinlich um die 1,5. Also ein Patienten, den man, wenn man ihn sieht und untersucht und Werte erhebt, sagt, dem geht's richtig schlecht. Und ich habe die schwere Vermutung, dass dieser Patient eine Infektion hat. Und jetzt sage ich mal in dem Fall dieses Beispiels, das ich gerade genannt habe, vielleicht jetzt eine Pneumonie. Ja. Das könnte ich jetzt durch ein Röntgenbild oder CT noch erhärten. Und das ist für mich ein Grund zu sagen, ich muss jetzt da eine antiinfektive Therapie starten.
Ja.
Und jetzt könnten wir wahrscheinlich eine Stunde lang über die verschiedensten Antibiotika sprechen, die man auswählt.
Das sparen wir uns für eine besondere Folge nochmal auf.
Oder mit welcher Rationale genau, aber wenn es jetzt erstmal nur um Steuerung geht, ist für mich das Ansetzen einer Antibiose eine ganz klare klinische Indikation.
Ja.
Ja, da können Laborparameter einen Puzzlebaustein zu beitragen,
ja.
Was sich ja häufig deckungsgleich ist zur Klinik. Aber am Ende ist es immer die Klinik, die entscheidet, ob ein Patient ein Antibiotikum bekommt.
Ja. Das sehe ich auch so. Ich denke auch, die Klinik ist das, was führen sollte, an dem man sich orientieren sollte, weil Laborparameter ja auch aufgrund, sage ich mal, wie du schon sagst, wenn der Patient niereninsuffizient ist oder Nierenprobleme hat, können Werte wie das, auch gerade das CRP, falsch erhöht oder falsch erniedrigt sein. Wenn der Patient herzkrank ist, kann das alles das Vorkommen und Auftreten von diesen Infektionsparametern eine Rolle spielen, sodass ich auch denke, dass die Klinik erstmal das sein sollte, an dem man sich orientiert. Oft hat man vielleicht auch einen Fokus, ne? Vielleicht ist das auch ein Patient, der aspiriert hat und man weiß genau schon, da ist was, oder man hat den Patienten, die wir auch oft bei uns sehen, die operiert worden sind, eine Anastomoseninsuffizienz haben oder so etwas. Also ist ja da auch ein Fokus schon oft auch, den man vermutet oder der im Raum ist.
Ja. Ja, letztendlich ist das, was du ansprichst, ist ja die genaue Anamneseerhebung.
Ja.
Also was hat, und das muss auch immer die Frage sein, das finde ich an der Stelle auch ganz wichtig zu betonen, warum ist der Patient in diesem Zustand? Und das kriege ich, klar, ich stelle erstens in der Untersuchung fest und mit dem, was ich messe, diesem Patienten geht es nicht gut. Und der Schritt, der eigentlich ja davor ist, warum ist er da hingekommen? Oder
Ja.
warum geht es ihm gerade so schlecht?
Ja.
Ist der vorher operiert worden? Tatsächlich, wie du sagst, hat er vielleicht eine Aspiration gehabt? Geht es ihm seit Tagen schon schlecht? Also wie schnell ist zum Beispiel auch dieses Ereignis eingetreten?
Ja.
Warum er sich jetzt in diesem Zustand befindet? Geht das über Wochen? Geht das über Tage? Das sind ja alles ganz wichtige Hinweise darauf, um auch zu überlegen, ist das, kann das sich tatsächlich um einen Infekt handeln? Allein von dem, so wie ich das höre, hat er Fieber, also einfach die ganz klassischen Parameter. Von der Anamnese her kann das eine andere Ursache haben. Also das finde ich immer einen ganz entscheidenden Punkt. Je mehr ich über diesen Patienten rausfinde, desto besser kann ich letztendlich auch einordnen, wo habe ich unter Umständen den Fokus, wie lange hält das schon an, ist es überhaupt eine Infektion, ist es vielleicht was völlig anderes, auch das gibt es ja durchaus. Genau.
Ich würde gerne noch mal einen kurzen Punkt vorher einhaken, bevor wir in das Thema Antibiotikasteuerung angehen. Was ich für sehr wichtig halte, ist einfach, dass man gerade im Rahmen auch der Anamneseerhebung und bevor man ein Antibiotikum ansetzt, noch mal schaut, hat der Patient vielleicht irgendwelche Katheter einlegen, die zu einer Infektion führen können oder die gewechselt werden müssen. Und dann halt, bevor ich mit der Antibiotikentherapie beginne, einmal den Patienten zu samplen, also Blutkulturen ziehe, beziehungsweise vielleicht den einliegenden ZVK, der schon seit 10 Tagen bei dem Patienten drin ist, den vielleicht wechsel, die Katheterspitze einschicke, dass ich das nochmal so kurz vorwegnehme, bevor man dann in das Ansetzen des Antibiotikums geht, dass man das nochmal so auf dem Schirm hat und nicht vergisst einfach.
Da gebe ich dir recht. Und es ist tatsächlich ein wichtiger Punkt in der Antibiotikasteuerung.
Ja.
Weil, und das können wir gleich besprechen, Eskalation, Deeskalation einer Antibiose, wie will ich das machen? Ich kann es zum Teil von der Klinik abhängig machen, aber ich kann natürlich auch, oder das ist, was mich ja interessiert, was für ein Keim hat der Patient? Ist es viral? Ist es bakteriell? Ist es ein Pilzproblem? Das sind ja Punkte, die entscheidend sind auch beim Auswahl und dann auch natürlich auch bei der Steuerung einer antibiotischen Therapie. Ja.
So, was sind so Parameter, an denen du dich orientierst, wenn jetzt, wir gehen jetzt mal von dem Fall aus, dem Patienten, den du beschrieben hast, der hat jetzt seine Antibiose, wir haben ihn gesampelt, wir haben ihm, weil er von der Normalstation kam, noch keine Katheter hatte, ein ZVK gelegt, wir haben ihm vorher Blutkulturen abgenommen, wir haben ihn gesampelt, wir haben ihn bronchoskopiert, um da auch eine Probe zu sammeln. Jetzt haben wir ein Breitspektrum-Antibiotikum angesetzt. So, wie gehst du weiter vor? Wie ist dein Blick dann? Wir sehen, sagen jetzt mal, der Patient liegt jetzt schon 2 Tage da, er wird so subjektiv von dem klinischen Bild her, die Dyspnoe hat abgenommen, das Fieber ist gefallen, die Kreislaufsituation hat sich so ein bisschen stabilisiert und dann kommen wir ja oft an den Punkt so, gerade wo wir auch, finde ich, wie auch oft mit den anderen Fachabteilungen schon mal diskutieren, was machen wir jetzt mit der Antibiose? Geben wir die weiter? Geben wir die nicht weiter? Wie lange geben wir sie weiter? Das ist ja immer oft eine
Ja,
Diskussion und auch ein spannendes Thema. Woran orientieren wir uns oder woran orientierst du dich dann?
das waren jetzt viele Fragen, die ich mal versuche, etwas aufzudröseln. Wenn ich den Patienten, so wie du es beschrieben hast, jetzt anfange, antiinfektiv zu therapieren, interessiert mich ja zum einen erstens, was für eine Infektion habe ich da jetzt? Also, ist es ein, also, was ich vorhin gesagt habe, sind es Viren, Bakterien, Pilze. Das kann unter Umständen einen sehr oder einen Unterschied machen in einfach in der Dauer meiner antiinfektiven Therapie.
Ja.
Ne? Habe ich eine Kandidämie, da werde ich nicht nach 7 Tagen sagen oder nach 5 Tagen sagen, ich beende das Ganze jetzt, sondern das sind Therapien, die, ich sag mal, Minimum 2 Wochen laufen und je nach Befundlage oder wann ich meine erste negative Blutkultur habe, auch weit länger laufen können. Das ist jetzt vielleicht bei den Pilzen dann eher der Sonderfall. Man kann dann was Ähnliches auch für einen Staph aureus zum Beispiel definieren. Habe ich eine Staph aureus Bakteriämie, bin ich ab der ersten negativen Blutkultur, die ich irgendwann brauche, einfach auch um festzustellen, habe ich überhaupt eine adäquate Fokussanierung oder ist dieser Fokus überhaupt saniert unter der laufenden Antibiose?
Ja.
Aber ich brauche diese erste negative Blutkultur, um überhaupt zu sagen, wie lange will ich diesen Staph aureus, den ich in der Blutbahn habe, jetzt therapieren. Und das kann bei einer unkomplizierten Staph aureus Bakteriämie 2 Wochen sein. Bei einer komplizierten können das auch gerne 4 bis 6 Wochen werden. Und also das hängt, wie gesagt, zum einen auch einfach von dem Keim ab, der für diese Infektion verantwortlich ist. Das ist das eine, von daher muss ich einfach wissen, was es ist. Oder würde ich das gerne im Idealfall wissen. Und wenn ich jetzt weitere Auskünfte oder sag mal so, wenn ich jetzt über die, wenn ich mir Gedanken dazu mache, was ist das für ein Bakterium? Also wenn ich jetzt mal bei den Bakterien bleibe, was könnte das für ein Bakterium sein, was diesen Patienten gerade infiziert hat oder den in diese Situation bringt, dass er einfach schwer krank ist? Dann habe ich natürlich, oder das werden die meisten, nicht ein PCR-Gerät auf der Station haben, wo ich innerhalb von einer Stunde anhand einer Blutprobe sagen kann, wunderbar, das ist jetzt der E. coli in der Blutbahn, der Klebsiella, Pseudomonas. Sondern es ist im Allgemeinen so, wie es bei den, ich glaube, bei den meisten sein wird. Man nimmt die Blutkulturen, schickt die ein und ich kriege irgendwann im Idealfall vielleicht am gleichen Tag noch, am Folgetag, irgendwann wenigstens einen Hinweis, es sind Kokken, es sind Stäbchen, Gramm positiv, Gramm negativ. Aber das ist meistens das Früheste schon. Also wir haben meistens irgendwo ein Fenster 24, 36 Stunden, wo es irgendwie in die Blackbox reingeht.
So im
Und das
Schnitt.
Einzige, was mich, genau, das Einzige, was mich in der Phase quasi, was ich machen kann, ist, dass ich mir anhand des möglichen Infektionsortes Gedanken dazu schon mal machen kann, welche Antibiose wähle ich jetzt aus. So, wenn wir jetzt mal bei dem Fall bleiben, ich habe einen Patienten und der hat jetzt, ich vermute, das könnte eine Urosepsis sein. Da muss ich jetzt erstmal davon ausgehen, ich habe wahrscheinlich gramnegative Bakterien irgendwo in der Blutbahn. Immer jetzt vorausgesetzt, ich unterstelle das jetzt. Der hätte eine gramnegative Sepsis, gramnegative Stäbchen in der Blutkultur. So, dementsprechend würde ich jetzt mal ein Antibiotikum auswählen. Dann, was ich dann trotzdem in dieser Phase mache, also ich setze das Antibiotikum anhand der Klinik an, das habe ich vorhin schon jetzt mehrfach gesagt, das würde ich in so einem Patienten auch machen. Was ich immer zusätzlich einmal mache, ist in der normalen Blutbildbestimmung, also ich mache die Leukozyten mit, ich mache ein CRP mit, aber für mich ist ein ganz entscheidender Wert, dass ich das Prokalzitonin mitbestimme. Weil das PCT den großen Vorteil hat, dass es recht spezifisch für bakterielle Infektionen zu werten ist. Es hat eine deutlich schnellere Anschlagszeit, als es das CRP beispielsweise hat und Leukozyten. Also ich habe innerhalb weniger Stunden, 3 bis 6 Stunden, unter Umständen sehr, sehr hohen Ausschlag dieses Prokalzitonins. Da habe ich eine viel, viel verzögertere Antwort nur beim CRP. Ja. IL-6 ist auch ähnlich schnell, das hat auch eine schnelle Anschlagszeit. Und ein Vorteil des PCTs ist, aus meiner Sicht, dass ich nur anhand der Höhe dieses Wertes manchmal Rückschlüsse darauf kriege, was kann das eigentlich sein, was dieser Patient vielleicht an Bakterien hat. Das ist jetzt keine 100% Geschichte, aber das, was wir aus der Literatur kennen, ist, dass beispielsweise gram-positive Bakterien eher dazu neigen, niedrige PCT-Werte zu machen. Und dann reden wir in dem Bereich 0,5, 0,8, 1, 1 bis 2 vielleicht. Und wir wissen, dass gram-negative Bakterien häufig Werte machen, 6, 7, 10. Urosepsis teilweise weit über 100. Mein persönlich höchster Wert, den ich jemals gesehen habe, waren, glaube ich, 600. Also das kann immens hoch sein und das kann einen Hinweis darauf geben, was für ein Bakterium habe ich ungefähr und passt das eigentlich mit dem Fokus, den ich vielleicht vermute. Ich habe es in der Vergangenheit schon mal gehabt, dass ich einen Fokus irgendwo gelegt hatte und anhand des PCTs gedacht habe, das passt irgendwie nicht richtig zusammen. Also eine Pneumonie und ein PCT von, weiß nicht, 25 für eine ambulant erworbene finde ich jetzt unter Umständen ungewöhnlich. Ja, da bleiben noch Streptokokken über, die sowas manchmal machen können. Also das heißt, es kann mir manchmal ein Puzzlebaustein dazu liefern, was für eine Art von Bakterium kann das sein, die diesen Patienten in diese Infektion getrieben hat. Also das ist der eine Grund, warum ich es bestimme. Der andere Grund ist, dass mich einmal interessiert, wie hoch ist dieser Wert eigentlich? Ne, ich habe gesagt, es schlägt relativ schnell an, das Prokalzitonin. Ich habe meistens einen Peak innerhalb der ersten 24 Stunden. Und wofür ich es im Nachgang nutze, ist, dass ich versuche, natürlich eine antibiotische Therapie erstens möglichst schmal werden zu lassen. Dafür muss ich wissen, was ist das für ein Bakterium, ja, oder was ist das für ein, ne, ist es ein Pilz, wie auch immer, um möglichst schnell ganz schmal werden zu können. Also, ich habe einen Patienten, der eine nosokomiale Pneumonie beispielsweise. Ich fange mit einer Antibiose an mit Piptazo, Piperacillin-Tazobactam. Ne, der ist schon länger im Krankenhaus. So. Und stell dann nach 3 Tagen fest, das ist ein E. coli und der ist, der wäre Ampicillin-sensibel. So, dann würde ich möglichst schnell natürlich versuchen, von dem breiten Piptazo auf Ampicillin umzustellen. Ja, um nicht noch Druck auf andere Bakterienarten auszuüben, Pseudomonas und so weiter. Und weil man es auch einfach nicht braucht. Ich kenne das Bakterium, also kann ich auch so schmal fahren, wie ich will. Das ist der eine Grund. Und trotzdem will ich ja ab einem gewissen Punkt irgendwann wissen, wann kann ich eigentlich mit diesem Antibiotikum aufhören? So,
Das
das ist ja
heißt,
das, was uns Kliniker ja, finde ich, immer immens interessiert. Gebe ich das jetzt nur 3 Tage? Gebe ich das 5 Tage, 7 Tage? Gebe ich 10 Tage? Mhm. Wie lange muss ich das eigentlich machen? Mhm. Und das ist tatsächlich ganz gut untersucht in der Literatur. Tatsächlich auch anhand des Procalcitonins, also des PCTs, dass ich im operativen Setting oder im operativen Bereich gut untersucht. Da haben wir auch selber tatsächlich auch mal Daten zu erhoben, die wir veröffentlicht haben. Wenn ich einen Patienten habe und ich habe, glaube ich, bei dem Beispiel Patient mit der nosokomialen Pneumonie, ja. Ich habe jetzt ein PCT von, ich sag mal, von mir aus 10, weil es ein gramnegativer Keim ist mit dem E. coli, dann überlege ich jetzt, wann kann ich dieses Antibiotikum absetzen. Und das eine, was dazu zählt, ist immer die Klinik des Patienten.
Ja.
Also der ist am Anfang vielleicht schwer respiratorisch insuffizient, muss phasenweise genifft werden. Ist katecholaminpflichtig unter Umständen, ja, also so. Und wenn ich jetzt nach 2, 3 Tagen sehe unter der antibiotischen Therapie, das klinische Bild wird besser, also der Sauerstoffbedarf kann gesenkt werden, Patient wird vigilanter, das Noradrenalin kann ich zum Beispiel nach 2 Tagen schon beenden, dann nimmt nicht mehr viel Flüssigkeit auf, Nierenfunktion erholt sich, fängt an sich negativ zu bilanzieren, ich finde, das passt in dieses Bild, Patient wird klinisch besser.
Ja.
Und wenn ich in dem gleichen Zeitpunkt sehe, also höchster PCT-Wert 10 bei Aufnahme und ich sehe, dass das PCT unter dieser laufenden antibiotischen Therapie abfällt, dann weiß ich, dass ich bei der passenden Klinik auf dem richtigen Weg bin. Mhm. Und so eine klassische Kinetik von so einem PCT sieht eigentlich so aus, dass ich vielleicht, jetzt habe ich am Tag 1 diese 10 da stehen, häufig ist es so, dass es am ersten Tag ungefähr ein Drittel abfällt, mhm. ja, dieses Wertes und ab Tag 3 im Prinzip habe ich fast täglich eine Halbierung. Sodass ein gängiger Algorithmus, den ich verwende, ist, ich messe es am Tag 1, ich messe es häufig nochmal am Tag 2, weil manchmal ist dann auch erst der, also vielleicht habe ich den Peak nicht ganz erwischt, aber häufig sehe ich am Tag 2 tatsächlich die Reduktion um ein Drittel. Und wenn ich am Tag 3 dann die Halbierung sehe oder es fällt einfach adäquat ab bei passender Klinik, weiß ich, ich mache mit dieser Antibiose offensichtlich und mit meiner Therapie was richtig. Tag 4 lasse ich häufig aus. Dann wähle ich Tag 5 nochmal. Also wenn ich jetzt rein rechnerisch sage, von Tag 3 auf Tag 4 müsste es sich halbieren, von Tag 4 auf Tag 5 wieder halbieren, kann ich teilweise den Wert sogar, wenn es gut läuft, vorhersagen. Mhm. Kann man selber mal ausprobieren, es klappt häufig ganz gut. Mhm. Und was gut untersucht ist, was wir selber auch untersucht haben, was viele andere Arbeitsgruppen aber auch bestätigt haben, ist, wenn ich eine Reduktion meines initialen PCT-Werts um 80% erreiche, dann kann ich die Antibiose im Prinzip absetzen.
Und das ist auch
immer bei passender Klinik. Und wenn man da selber mal drauf achtet, ist man häufig in den Bereichen wirklich Tag 5, Tag 6. Ja? Und ich spare mir vielleicht, und das zeigen diese Studien auch, ich habe häufig eine Reduktion der antibiotischen Therapiedauer um 1,5, 2, teilweise 3 Tage. Ja? Weil ich einfach sehe, der Patient spricht adäquat darauf an. Ich habe eine 80-prozentige Reduktion meines Ausgangswertes, immer unter der Voraussetzung bei passender Klinik. Gibt da 5 Tage das Antibiotikum voll und ich mache es auch so, dass ich dann einfach hochdosiert gebe,
ja.
Und danach absetze. Und dann ist in den wirklich allermeisten Fällen kommen die Patienten damit hin und ich muss nicht noch, habe keinen Relapse und ähnliches.
Das heißt, du orientierst dich im Prinzip an den klassischen Parametern Leukozyten und CRP gar nicht mehr, was das angeht.
Ich schiel da, um ehrlich zu sein, tatsächlich, ich schiel da zwischendurch mal drauf. Und wenn man sich aber diese Publikationen anguckt, man kann es auch selber in der Klinik mal machen. Also wenn jemand, der sagt, ich habe einen Patienten mit einer gramnegativen Sepsis, da ist, finde ich, sieht man es mit am besten, weil es einfach sehr, sehr hohe PCT-Werte sind. Kollegen, die vielleicht eine Urologie im Hause haben, also eine Urosepsis geht häufig mit sehr, sehr hohen PCT-Werten einher. Man kann auch, Peritonitis macht hohe PCT-Werte. Also alles, was gramnegativ letztendlich ist, macht häufig PCT-Werte 20, 30, 40 oder weit höher. Und wenn man das sieht, dann ist die Kinetik häufig tatsächlich am Tag 1 häufig der Peak, höchster Wert und danach geht das im Prinzip wie eine lineare, ja, am Ende wird es natürlich irgendwann, nähert sich der X-Achse, aber fällt diese Kurve wirklich stetig von Tag zu Tag ab. Erst um ein Drittel und dann meistens halbiert sich das Ganze. Und beim CRP, wenn man selber mal darauf achtet, die Patienten kommen die auf die Station, die sind klinisch richtig schlecht dran. Ich fange mit einer antibiotischen Therapie an, dann haben die einen CRP von, ich sage jetzt mal, 15 oder je nachdem, wo man arbeitet, ja. Ist es bis 0,5 normal, bis 5 normal, also sonst muss man sich die 10er Potenz nicht dazu rechnen, aber sag mal, kommen wir mit einem CRP von 15, erster Tag Antibiose steigen an auf 20, zweiter Tag steigen noch an auf 25. danach den Tag 23 und dann fangen die häufig erst am Tag 4 an, dass sie wirklich anfangen mit diesem THP zu sinken. Und das Problem ist, jetzt stehe ich da als Kliniker und wenn ich jetzt einen Patienten habe, wo die Besserung der Klinik gar nicht unbedingt so eindrücklich ist, wo das so ein bisschen nur ist. Ja, also es verbessert sich zum Teil, das Krea ist aber noch schlecht geblieben, Nora so ein bisschen runter, das Noradrenalin. Und ich bin jetzt unschlüssig und stehe jetzt vielleicht sogar vor der Entscheidung, verdammt, habe ich den Fokus nicht saniert? Ist der Patient darum so schlecht? Oder habe ich das falsche Antibiotikum ausgewählt? Gibt's ja. Ne? Doch zu schmal von Anfang an gewesen. Dann finde ich, sagt mir häufig, das CRP und die Leukozyten zeigen mir das nicht. Ich sehe einen ansteigenden Wert bei beiden Werten unter Umständen. Die Leukozyten sind noch mal langsamer. Das CRP hängt häufig wirklich 24, 36 Stunden nach. Das heißt, ich sehe immer noch einen Anstieg. Klinik nicht so richtig eindeutig und denke, oh verdammt, ich eskaliere dieses Antibiotikum beispielsweise von Piperacillin, Tazobactam auf Meropenem. Und wenn ich mir den PCT-Wert einfach daneben lege, ja, und bestimme den mit und sehe, am Tag 1 habe ich bei der Urosepsis ein 40er PCT und am zweiten Tag bin ich bei 30 und am dritten Tag bei 15, den vierten Tag lasse ich aus, den fünften Tag, ne, vierter Tag wird dann 7,5, so, dann sehe ich einfach, dass das völlig adäquat abfällt und ich kann mir am Tag 3, wo diejenigen, die das PCT vielleicht nicht mitbestimmt haben, und da steht das CRP immer noch von 25 und mein PCT ist aber schon weit um die Hälfte gefallen, das macht einen Unterschied.
Ja, definitiv.
Und damit kann ich diese Therapie viel besser steuern, ja, weil ich weiß, er springt drauf an. Weil, und das muss man auch sagen, wenn ich einen Patienten habe, der klinisch nicht wirklich besser wird, dann erlebe ich es immer wieder, dass auch das PCT, das fällt nicht. Es steigt im Zweifel an und dann muss ich hellhörig werden. Also ein Patient, der klinisch nicht besser wird und ich habe ein steigendes PCT unter einer, jetzt sage ich mal, konservativen Therapie nur eine Antibiose, wo es jetzt nicht zu operieren gibt, dann muss ich mir spätestens am dritten Tag bei nicht besser werdender Klinik und im PCT, was gleich bleibt oder steigt, tatsächlich Gedanken machen dazu, habe ich hier ein Problem mit einem Erreger, den ich mit der Antibiose nicht abgedeckt habe. Das sieht man sehr, sehr schnell.
Ne, oder ein Pilz oder was auch immer, ne? Also, oder vielleicht auch Läuse und Flöhe, die da.
Genau, es kann auch was anderes sein. Ja. Ne? Also wie du sagst, kann auch einfach eine andere Geschichte sein. Pilze neigen tatsächlich jetzt nicht unbedingt dazu, hohe PCT-Werte zu machen, aber es kann natürlich eine Co-Infektion sein, ne? Kann ja eine E. coli und eine Candida-Infektion sein. Also da gibt es verschiedene Punkte, aber das ist, darum finde ich diesen Wert so wichtig. Und nicht als alleiniges Merkmal, und das können wir vielleicht gleich nochmal besprechen, ich will nie aufgrund eines singulären PCT-Werts ein Antibiotikum starten, ja, oder ein isoliertes, erhöhtes CRP. Also eine CRP-Itis behandle ich nicht. Ja. Das macht keinen Sinn. Die Klinik muss dazu passen.
Es ist ein Puzzlestein, ne?
Es hilft. Ist ein Puzzlebaustein, aber den finde ich, ich finde ihn so wichtig, weil er mir tatsächlich, der hat seine Limitierung, das sollte man, glaube ich, gleich nochmal kurz ansprechen. Aber er hat wirklich, wenn ich jetzt von einem operativen Setting ausgehe oder auch im internistischen Bereich häufig, er kann mir für viele Punkte ein bisschen was verraten. Gramm positiv, Gramm negativer Keim, Gramm negativ hohes PCT, Gramm positiv eher niedriger. Ja. Er kann mir allein aufgrund seines Absolutwertes, das ist jetzt mit Limitierung verbunden, aber ich habe einen Patienten, der gefällt mir klinisch nicht gut und ich gucke mir das PCT an und das ist jetzt auch noch deutlich erhöht oder es ist erhöht 1,5, 1,6. Das kann mir vielleicht einen Hinweis darauf geben, vielleicht hat er wirklich einen Infekt. Ich kann dir noch nicht sagen, wo der Fokus ist, aber klinisch gefällt er mir auch nicht. Ja, das ist jetzt nicht der Punkt, warum ich das ansetzen würde, aber es gibt mir einen Puzzlebeistern, der mein Gesamtpuzzle, was vielleicht am Anfang unklar ist, einfach verfeinert. Ja. Und das gilt fürs Ansetzen manchmal und die Klinik bleibt dabei, die führt. Aber beim Absetzen kann er mir tatsächlich helfen, indem ich einfach den Verlauf mir angucke und wenn dann Klinik und PCT-Wert zueinander passen, setze ich eine Antibiose frühzeitig ab. Und das bewährt sich in der Praxis aus meiner Sicht sehr. Es gibt so ein paar Sonderfälle noch, die ganz spannend sind, die man mal ansprechen kann. Es gibt ganz gute Daten eigentlich in der Pulmonologie, wo, wenn Patienten in die beispielsweise Notaufnahme kommen, respiratorisch insuffizient sind, ich sag mal vielleicht der Infekt exazerbierte COPDler, ja, oder COPD-Patient, wo ich jetzt nicht weiß, wo ist das jetzt viral, ist es bakteriell, ist es überhaupt oder ist es einfach nur eine Verschlechterung der Grunderkrankung. Da gibt es gute Daten dazu, die zeigen, dass wenn das PCT normwertig ist, und normwertig heißt in dem Fall wirklich kleiner 0,25, also ich habe jetzt ein Wert von 0,1, dann haben die sehr häufig, wenn der Rest der Klinik, ne, wenn ich jetzt kein riesiges Infiltrat oder ähnliches sehe im Röntgenbild, dann haben sie mit einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit keine bakterielle Infektion. Mhm. Und ich kann mir wahrscheinlich den Luxus, solange das klinisch vertretbar ist, leisten und zu sagen, ich gebe jetzt kein Antibiotikum.
Ja.
Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist es das nicht. Ne, und wenn sich das vielleicht am zweiten Tag sogar bestätigt, bleibt bei 0, kleiner 0,25, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird das keine bakterielle Infektion sein. Ja. Aber es gibt niemals nie in der Medizin und darum würde ich mich auch nie nur auf einen singulären Parameter festhalten wollen. Auch das PCT ist nicht der, es gibt ja nicht den Goldstandard, ja.
Im Zweifel bricht man sich ja auch keinen Zacken aus der Krone zu sagen, man gibt ihm an dem ersten Tag, wenn man sich unsicher ist, doch ein Antibiotikum und ja. Guckt dann am zweiten Tag, wo geht die Kinetik hin? Explodiert ja. Das PCT, bleibt das PCT gleich, fällt es sogar vielleicht ab, dann oder bleibt es auf dem niedrigen Niveau, dann kann ich das Antibiotikum ja auch wieder absetzen, problemlos. Ne?
Genau. Und es geht ja, das muss man ja auch mal sagen, wenn wir so ein bisschen über Antibiotic Stewardship vielleicht sprechen, weil wir alle ein hohes Interesse daran haben, einfach wenig und dann sinnvoll Antibiotika einzusetzen. Es geht ja nicht darum, den schwerstkranken Patienten, die jetzt auf einer Intensivstation sind, die liegen da ja nicht ohne Grund, da jetzt noch im Zweifel das Antibiotikum zu verwehren, sondern es geht ja, also wenn ich jetzt über Antibiotic Stewardship spreche, sehr darum, einfach wirklich zu überlegen, brauche ich dieses Antibiotikum tatsächlich? Ne? Und die Patienten, über die wir jetzt sprechen, der wirklich kritisch Kranke auf der Intensivstation oder der schwerstkrank in die Notaufnahme eingeliefert wird, im Zweifel, wenn ich den Verdacht auf eine Infektion habe und es gibt vieles, was dafür spricht, dann würde ich da natürlich antibiotisch therapieren, aber ich kann dann, und darum sprechen wir über Steuerung heute, sehr gut vielleicht mit bestimmten Laborparametern, dazu zählt zum Teil einfach das Procalcitonin, und dann im Verlauf immer die Klinik vielleicht mich auch sehr früh dafür entscheiden und sagen, du, der hat sich jetzt innerhalb von 12 Stunden so stabilisiert, dass, ich sag mal so, wenn du die schwere Pneumonie hast, die ist nicht nach 12 Stunden weg.
Nein.
Das passiert nicht.
Nein.
Das ist ein Prozess, der auch länger braucht. Also das kann dann eher sein, ich habe vielleicht eine akute Exazerbation gehabt. Ich habe aus irgendeinem anderen Grund eine respiratorische Insuffizienz entwickelt, wie auch immer. Und wenn ich das dann erkannt habe, ist ja nicht falsch gewesen, weil ich kann es, im Anfang weiß ich es vielleicht nicht besser. Ja, und es ist, bleibt uneindeutig, das ist nun mal so. Dann setze ich erst das Antibiotikum an. Und es ist keine Schande zu sagen nach einem Tag, du, ich habe einen sehr guten anderen Grund dafür gefunden, für das klinische Bild und setze das Antibiotikum ab. Und dazu kann das Procalcitonin beispielsweise, finde ich, einen wertvollen Beitrag leisten.
Ja, ich finde auch, wichtig ist auch, man sollte immer im Hinterkopf behalten, das Antibiotikum oder ein Antibiotikum ist halt auch ein Medikament, was auch einfach Nebenwirkungen hat, ne? Und gravierende Nebenwirkungen zum Teil mit
unbedingt.
Sich bringt, ne? Und umso eleganter und zielgerichteter ich das steuern kann, umso mehr Vorteile hat der Patient und im Zweifel schade ich dem Patienten dadurch auch einfach weniger, indem ich vielleicht das Antibiotikum nicht 12 Tage gebe,
so.
Sondern wirklich, wie du sagst, wenn die Klinik sich bessert und die PCT-Werte adäquat abfallen, ich das Antibiotikum nach 5 Tagen absetze, ist das ein Faktor, der nicht zu vergessen ist. Und was sicherlich auch eher vielleicht auch im Hintergrund zu nennen ist und eher sicherlich auch sekundärer Natur ist, ist aber ja auch ein Kostenfaktor ist, gebe ich dem Patienten, weiß ich nicht, 12 Tage viermal am Tag an oder dreimal am Tag Antibiotikum oder setze ich das nach 5 Tagen ab?
Klar.
Ne? Ist auch etwas, was man nicht vergessen darf.
Hier sind die Antibiotika-Kosten nicht mehr unglaublich hoch für viele. Es ist ja erschreckend, ne, dass eine Tagesdosis Meropenem, glaube ich, nicht mal mehr 5 Euro kostet. Also da sind
krass.
Die Preise sind tatsächlich echt weit runtergegangen. Aber natürlich, es gibt Untersuchungen und wir können die vielleicht wir werden die in den Shownotes angeben. Es gibt auch im Intensivsetting gute Untersuchungen dazu, die gezeigt haben, wenn ich frühzeitig eine Antibiose von Breitband auf schmaler werde, also deeskaliere und auch die Zeitdauer verkürze, dass diese Patienten verglichen zu denen, wo ich, der alte, und dann kann ich den Spruch manchmal auch nicht mehr hören, never change a winning team, es kann nichts Gutes daran sein, einen multisensiblen E. coli zu haben und die ganze Zeit 10, 12 Tage lang Meropenem weiterzugeben. Das macht keinen Sinn. Und jetzt könnte man sagen, du, es macht vielleicht nur keinen Sinn. Ja, gut, das ist jetzt so. Nee, und diese Studien zeigen, dass wenn du breit bleibst, die Patienten die werden kränker, also sind kränker, sie haben eine höhere Mortalität hinten raus und häufig die längere Liegedauer, weil sie einfach aufgrund dieser verlängerten antibiotischen Therapie häufiger C. diff-Infektionen kriegen. Ja, sie haben viele andere oder völlig andere Veränderungen ihres Mikrobioms. Ja, die entwickeln auch sonst noch einfach eine Diarrhoe. Ja. Entwickeln unter Umständen im schlechtesten Fall tatsächlich in der Klinik unter dieser breiten antibiotischen Therapie multiresistente Keime, die im Verlauf vielleicht wieder Ärger machen. Ja. Also wir werden diese Paper anhängen, die sind spannend zum Lesen. Also wer Interesse hat, gerne in die Shownotes gucken. Genau. Ach, was mir einfällt, was ich noch sagen wollte, Limitationen. Also jetzt habe ich viele Lobeshymnen über das PCT gesungen. Aber man kann ja auch mal schmutzige Lieder singen. Nein. Also das PCT hat auch Limitierungen. Das, was wir mittlerweile wissen, und das macht es manchmal so ein bisschen tricky, gerade in einem postoperativen Setting. Dazu muss man vielleicht einmal kurz wissen, wie dieses Procalcitonin funktioniert. Es ist letztendlich gibt es zwei Formen. Und es gibt die Form, die in den, und du korrigierst mich immer, wenn ich was Falsches sage, Martin.
Auf jeden Fall, dafür bin ich hier.
Es gibt die endokrine Form letztendlich, die ja eine Vorstufe des Calcitonins ist, was wir dann, ne, was freigesetzt wird aus der Schilddrüse, aus den C-Zellen. Und diese Konversion aber von Procalcitonin zu Calcitonin findet quasi in den C-Zellen statt. Genau. Wenn wir PCT messen, finden wir es de facto gar nicht im Blut oder minimal so. Es gibt aber auch die Variante, die diesen nicht-endokrinen Teil betrifft.
Und das ist ja die interessante für uns.
Genau, und das ist in tatsächlich, das ist im Blutkörperchen enthalten, in der Milz, in der Leber, also in ganz vielen Organen, ja, hat man in Timobellen feststellen können. Und das Spannende ist, dass diese nicht-endokrine Form des Procalcitonins sich zwar auch in den Zellen befindet, darum, wenn wir nichts haben, messen wir kein Procalcitonin, aber wenn jetzt auf mal Bakterien Lipopolysaccharide freisetzen, wenn IL-6 ins Spiel kommt, also im Sinne von Inflammation, ja, dann wird auf mal massenhaft und sehr, sehr schnell aus diesen Geweben das Procalcitonin freigesetzt. Und das ist einer der Gründe, warum das halt so schnell, gerade wenn es um Bakterien geht oder IL-6, das triggert das und schießt das Procalcitonin raus. Und jetzt habe ich gerade schon zwei Sachen gesagt, genau, TNF-Alpha noch. Aber es gibt zwei Punkte. Das können die Bakterien machen, ja, dann rede ich tatsächlich von meiner klassischen Infektion. Ich habe meine E. coli-Bakteriämie im Rahmen der Sepsis.
Genau.
Jetzt habe ich ja das Problem postoperativ, wenn ich, sag mal, 5 Stunden lang operiert worden bin, am Darm vielleicht, das ist ein immenses Trauma für den Körper. Mhm. Und auch da werden natürlich die ganzen Zytokine freigesetzt, unter anderem IL-6 und verschiedenste andere Interleukine. Mhm. Das heißt, die stimulieren automatisch auch mein Procalcitonin. Und wenn man sich die Messungen anguckt, sieht man ganz häufig, und das kann von Patient zu Patient unterschiedlich sein, aber bei Patienten, die so ein SIRS, früher haben wir SIRS gesagt, also eine nicht-inflammatorische
Immunreaktion,
dann sehe ich trotzdem häufig bei diesen Patienten ein hohes PCT. Und das ist eine Limitierung. Also wenn ich jetzt einen Patienten habe, der aus dem OP kommt, der quasi steril da reingegangen ist, weil er eine Tumor-OP, eine Hemikolektomie rechts gekriegt hat, weil er eine neue Hüfte gekriegt hat. Das sind Patienten, die gehen ja nicht mit einem Infekt rein. Wenn ich jetzt da direkt postoperativ am ersten Abend noch das PCT messe, würde mich nicht wundern, wenn ich auf mal Werte von 5 bis 6. Und wenn ich das jetzt nicht einordnen kann und wirklich sage, oh Gott, ein PCT von 6, der braucht auf jeden Fall eine Antibiose, das macht keinen Sinn, weil wie war die Anamnese? Der hat keinen Infekt vorher gehabt. Der hat das OP-Trauma, ja. Aber der ist nicht innerhalb der OP, ist der todkrank geworden. Ja, und wenn ich einen Patienten habe, der sitzt wach vor mir und liest die Zeitung vielleicht, wobei die Patienten haben wir eigentlich kaum bei uns, aber ich habe einen Patienten, der ist wach, ansprechbar, ist Kreislauf stabil, Organfunktionen sind normal und PCT von 5, diese Klinik passt nicht zu diesem PCT. Und die Erklärung dafür ist, dass es einfach tatsächlich über die nicht bakterielle Inflammation stattgefunden hat. Das heißt, das ist eine Limitierung. Man muss sie nur kennen, damit man den Zusammenhang versteht. Und natürlich kann es jetzt trotzdem sein, dass ich, das gleiche habe ich vielleicht am Tag 2 auch noch, also am ersten 2 Tagen. Aber was mache ich, wenn der in der Phase danach, jetzt habe ich ein erhöhtes PCT, das ist vielleicht irgendwann runter, ich habe es gar nicht bestimmt. Und jetzt entwickelt der Patient aber trotzdem zwischendurch einen Infekt. Ne, der entwickelt am zweiten Tag auf mal, kriegt er seinen Harnwegsinfekt.
Aber auch da ist
wie,
ja...
Wie werte ich dann das PCT? Also das kann sein, dass mich das tatsächlich das verfälscht ist. Ne, da ist der Absolutwert jetzt, wie hoch ist denn der jetzt? Ist das jetzt anders zu werten? Also das wiegt mich in eine gewisse Unsicherheit. Und da hilft am Ende, ist es die Klinik.
Genau, mhm. Darauf wollte ich auch nochmal hinaus. Ne? Am Ende ist es die Klinik, das, was du eingangs ja auch schon mehrfach erwähnt hast, aber auch wenn ich mir diesem, ich nenne es mal Bias bewusst bin, kann mir das PCT ja trotzdem helfen. Wie du sagst, wenn ich den Patienten am ersten Tag da habe und dem geht's gut und der liest seine Zeitung und der hat einen 5er PCT postoperativ nach einem großen Eingriff und am dritten Tag aber ein PCT von 15 und dem geht's auf einmal nicht gut, dann weiß ich, dass dann da irgendwas, dann hat er ein Problem und da ist irgendwas im Busch. Ne? Ja. Da, also man muss das im Hinterkopf haben und das ist natürlich auch ähnlich mit den Leukos, mit dem CRP, die sind ja eher träge, aber das sehen wir ja auch ganz oft, dass ich Patienten habe, die postoperativ erster, zweiter Tag erhöhte CRP-Werte haben, ne? Oder erhöhte Leukozyten auch postoperativ haben.
CRP muss man ja sagen, ist ja so ein Klassiker, steigt in den ersten drei Tagen, sind wir in einem postoperativen Setting fast immer an.
Ja. Man muss es, wie du sagst, im Hinterkopf haben, ne? dass man sich den Patienten anguckt und nicht in Panik gerät, wenn ich meine, man muss sich natürlich auch fragen, warum messe ich bei einem Patienten postoperativ, wenn ich keinen Grund dafür habe, das PCT.
Ne? Das ist die Frage, die man sich, wenn man das bestimmt hat, tatsächlich gefallen lassen muss.
Aber wenn ich
weil ich sag mal, auch so eine PCT-Bestimmung kostet, ich glaube, aktuell immer noch 12 Euro.
Ich glaube, ja, ist nicht so ganz günstig.
Das macht Einfluss, ja.
Also, aber wenn ich es habe, ich muss es einordnen, das ist das Wichtige. Aber ich glaube, das ist ja mit ganz vielen Parametern, mit denen wir hantieren. Und das ist das, was man lernen muss. Immer die Klinik und dann auch den Parameter, den ich messe, den muss ich auch in seinem Kontext verstehen und in seiner Kinetik verstehen. Und ich finde, du hast das eigentlich ganz schön beschrieben jetzt auch so, dass das vor allen Dingen das PCT uns da aufgrund seiner eleganten Kinetik, dass es sehr sensibel, sehr schnell reagiert, vor allen Dingen auf bakterielle Infektionen, vor allen Dingen auf gramnegative Infekte, sehr, sehr sensibel reagiert, sehr hohe Werte macht und ich im Verlauf, wenn ich die Kinetik verfolge, mir das und die adäquat abfällt, wie du sagtest, am fünften, sechsten Tag dann ja auch um 80% reduziert sein sollte spätestens. Dass immer ein guter Parameter ist, wenn die Klinik es mitbringt, ja auch die antibiotische Therapie frühzeitig zu beenden und dann auch keine Angst zu haben, zu sagen, ich beende die Therapie jetzt hier erstmal und schaue mir den Patienten an. Und da finde ich, ist das PCT sehr, sehr, sehr elegant und den anderen Werten CRP und den Leukos deutlich überlegen. Ne? Und wie du sagst, mit der Limitierung, wenn ich einen Patienten habe, der operativ schwerst operiert worden ist oder halt, was ja auch interessant sein könnte, der polytraumatisierte Patient mit einer offenen Fraktur zum Beispiel. So, hat er einen Infekt, hat er keinen Infekt, brütet er was aus, dass ich vielleicht, da könnte ich sogar auch das Argument verstehen, warum ich da ein PCT bestimmt habe, ne? Dass ich den Wert, den ich am ersten Tag messe, vielleicht erstmal in Kombination mit der Klinik als einen Baseline einfach sehe, ne? Dass ich die Werte, die ich habe, nicht als absolute Werte sehe, sondern für den Patienten individuell als seine Baseline und mir dann im Verlauf die Kinetik angucke. Fällt die ab am zweiten Tag, nachdem der polytraumatisiert bei mir gewesen ist oder am dritten Tag oder piekt die weiter hoch? Ne? Dann muss ich mir Gedanken machen, da ist vielleicht doch was im Busch. Und dafür ist der Wert sehr, sehr, sehr elegant einfach.
Ja, das stimmt.
Ja.
Es gibt noch ein paar andere Sachen, das kann man jetzt noch kurz anmerken. Also alles, und darum haben wir das vorhin gesagt, alles, was eine chronische Entzündungsreaktion hervorruft, führt häufig dazu, dass die Patienten, auch wenn sie völlig gesund sind, immer ein leicht erhöhtes PCT haben. Chronische Niereninsuffizienz mit Dialysepflicht. Dialysepflicht selber ist häufig so, dass das PCT wird zu einem knappen Drittel ungefähr renal ausgeschieden. Das heißt, da ist die Datenlage so ein bisschen unterschiedlich. Für mich persönlich merke immer im Alltag, dass eine Dialyse häufig nicht wirklich zu einer Clearance führt. Also ich habe immer den Eindruck, wenn die Patienten wirklich in einem akuten Nierenversagen sind, teilweise auch dialysepflichtig sind, dieses PCT ab einem gewissen Punkt fällt es nicht mehr wirklich ab. Also ich habe immer den Eindruck, das bleibt so, das hat so eine Stase. Mhm. Das hat so irgendwie so einen Punkt. Das scheint uneinheitlich zu sein, hängt, glaube ich, von den Dialyseverfahren ab. Was ich wähle, was fahre ich für Flüsse und so weiter. Genau,
welche Intervalle, wie lang, ne? Kurz lange, über 12 Stunden, 24 Stunden.
Persönlich habe ich immer den Eindruck, wenn einer schwer niereninsuffizient ist, sehe ich die Kinetik ab einem gewissen Punkt nicht mehr wirklich. Mhm. Also auch das muss man im Hinterkopf haben. Ja, also gut untersucht tatsächlich für akute Infektionen, postoperativ vielleicht, ne? Also akutes Nierenversagen, da geht es tatsächlich auch. Mhm. Da sind die Absolutwerte nur einfach insgesamt höher, aber die Kinetik bleibt gleich. Das finde ich eigentlich ganz erstaunlich, aber das chronische Nierenversagen, das macht es dann irgendwie schwieriger mit Dialysepflicht. Ja.
Ja, du, jetzt haben wir schon ganz viel erzählt und wir sind schon fast deutlich über unsere Zeit, wie wir normalerweise so brauchen. Fällt dir noch
Das
was ein,
stimmt.
was du noch sagen möchtest?
Ach ja, zu Antibiotika. Ich finde das ja so ein spannendes Thema, Antibiose. Da kann man tatsächlich im Prinzip sehr, sehr viel drüber sagen, ne? Wie mache ich eigentlich eine rationale Antibiotikatherapie?
Ja. Ich finde, da
Vielleicht
sollten wir
sollten wir
auch,
dazu auch
machen wir
noch mal
nochmal eine
jemanden
Folge.
einladen.
Ja.
Oder? Wir machen es. Also, es gibt tolle Infektiologen. Das finde ich mal einen schönen Ansatzpunkt,
Machen
das
wir
mal zu
mal.
machen.
Machen wir mal.
Ja.
Ne? Super, Jan-Karl. Ich finde, das war wieder eine gelungene Folge. Und wir beide
Ja,
sehen uns.
das sagen wir jetzt immer, dass die so gelungen ist, ne?
Ich hoffe.
Im
Ja.
Prinzip brauchen wir das Feedback
Genau.
von euch da draußen, ob es tatsächlich dann so schön ist. Nein, sag mal so, uns macht Spaß. Also mir hat die Folge auch Spaß gemacht, finde es immer gut. Ist ein schönes Thema.
Und wenn ihr Anmerkungen und Kritiken habt, immer raus damit, weil sonst werden wir auch nicht besser. Ne? Immer raus damit.
Genau. Wir schreiben den Rest in die Shownotes, das, was uns einfällt. Und dann würde ich fast sagen, Martin, wir sehen uns wie immer morgen, ne?
Wie immer morgen in der Klinik. Mach's gut, Jan-Karl.
Alles klar.
Bis dann.
Martin, hau rein. Bis denn.
Tschüss.
Tschö.
Sie hörten der Intensivpodcast mit Jan Karl und Martin im Zustand nach Dienst.